Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das Singen in christlichen Kirchen ist nicht nur für viele Menschen essentieller Bestandteil ihrer christlichen Religion. Aus der Tradition des Musizierens in Kirchen sind unzählbar viele Meisterwerke der Musikgeschichte entstanden. Muss man gar nicht immer auf Bach verweisen. Es gibt ja auch andere Beispiele. Von den polyphonen Mammutwerken der Renaissance über eben Bach bis hin zu den modernen Vertretern wie Arvo Pärt oder Messiaen. Immer noch sind Kirchenchöre ein wichtiger Teil des Lebens vieler Gemeinden, der allerdings gerade sehr eingeschränkt wird. Denn lauthals die Stimme erheben, das ist in Zeiten, in denen Aerosole im Verdacht stehen, Überträger von Virusinfektionen zu sein, nicht gerade angesagt. Ein Thema in dieser Sendung. Und kurz vor Pfingsten beschäftigen wir uns heute mit dem Heiligen Geist und zwar unter anderem mit einem Pfingstgottesdienst in digitaler Klötzchenoptik. Die Geschichte der europäischen Kirchenmusik, der geistlichen Musik, ist eng verknüpft mit der Entstehung einer polyphonen Klangtradition überhaupt in der westlichen Musik. Und Polyphonie, das bedeutet natürlich vor allem, dass Klänge gleichzeitig, also an einem Ort geschehen, zusammenklingen und dass sich das nicht auf digitale Wege übertragen lässt oder zumindest nur sehr unzureichend, das kann man sich leicht denken. Und in der Praxis heißt das für viele Kirchenchöre in diesen Corona-Tagen Zwangspause und eine Ungewissheit, wie lange diese Zwangspause noch anhalten muss. Auch wenn es weitere Lockerungen geben sollte, gemeinsames Singen in einem Raum, das könnte noch für lange Zeit zu riskant sein. Zumindest die Technik hilft dabei, die Stimmen der Chorsängerinnen und Sänger nicht ganz einrosten zu lassen. Mechthild Klein hat Chören bei digitalen Stimmübungen zugehört.
Solche feierlichen Konzerte gibt es vorerst nicht mehr in Kirchen und Konzerthallen. Keine Proben, keine Aufführung. Die Chormusik liegt auf Eis. Und keiner weiß, wie lange man sich nicht mehr treffen wird. Stattdessen gibt es beispielsweise für den Franz-Schubert-Chor aus Hamburg Gesangsübungen auf YouTube.
Hallo, lieber Chor. Jetzt ist die Probenpause doch viel länger als gedacht und ich finde das irgendwie sehr bedauerlich. Ich vermisse euch ganz schön und auch wenn ich euch jetzt gerade gar nicht sehen kann, so habe ich mir doch gedacht, ich probiere einfach mal, mit euch eine Online-Probe zu machen.
Christiane Chaski ist Landeskantorin der Evangelischen Nordkirche. Die Chorarbeit und ihre Fortbildungen für Sängerinnen und Sänger in den nördlichen Bundesländern ist ausgesetzt. Mit ihrem Chor probt sie über YouTube. Auch das umfangreiche Aufwärmen der Stimme.
Wir gehen auf den Konsonanten W. Macht ganz viel Geräusch, wie beim Staubsauger hier vorne. Sehr viel Geräusch, weniger Ton.
Dann wechselt sie zu einem leichteren Stück. Die Chorleiterin singt dafür alle Stimmlagen vor. Und sie stellt die Aufzeichnung ins Netz. Die ist nur für ihren Chor abrufbar. Die Tonqualität ist okay, aber eine persönliche Begegnung gibt es mit dieser Methode nicht.
Die Performance für YouTube ist, glaube ich, für die Chorsänger direkt gar nicht so schlecht, weil sie mich erleben, wie sie mich sonst auch erleben. Ich habe ja so eine ganz normale Chorprobe aufgenommen, wie ich das sonst auch mache.
Und einmal seufze. Oh, super. Schön.
Mir fehlen natürlich die Rückmeldung und das, was ich höre, höre ich natürlich gar nicht. Und die anderen hören sich eben auch nicht. Aber trotzdem habe ich die Rückmeldung gekriegt, wie schön, dass wir erstens dich sehen, Christiane, und wie schön, dass wir überhaupt irgendwas mit unserer Stimme machen können. Das wird schon auch genutzt.
Das Chorsingen lebt eigentlich davon, dass man sich gegenseitig hört, verstärkt und auch korrigiert wird in den Proben. Doch die Chorleiterinnen und Leiter sind kreativ und lassen sich etwas einfallen, sagt die Landeskantorin. Sie bekomme viele Beispiele von Chorleitern zugeschickt. Dieser Hamburger Kirchenchor etwa probt schon zum 4. Mal mit der Konferenzschaltung Zoom. Doch das digitale Tool ist nicht perfekt für die Chorarbeit.
Letztendlich ist es eine Einbahnstraße. Das heißt, dass eben ich ganz viel singe und vorsinge und den Chor auch vor mir sehe, also die einzelnen Kacheln oder Felder, eben die einzelnen Fotos von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und dass die einfach stumm geschaltet sind. Also ich höre sozusagen den Chor nicht.
Sagt Regine Schütz, Kantorin der Hamburger Paul-Gerhardt-Kirche in Altona. Rund die Hälfte ihrer Chormitglieder loggen sich für die Chorprobe am Computer ein. Diese digitale Plattform Zoom ist nicht für einen Chor geschaffen, sondern für einzelne Redebeiträge. Deshalb gibt es auch kein gemeinsames Klangerlebnis. Auch nicht für die Chorleiterin. Jedes Chormitglied singt vor seinem Rechner oder Handy ganz alleine. Trotz Stimmen- und Klavierbegleitung aus dem Lautsprecher ist das für viele eine Herausforderung, alleine ihre Stimmlage, den Sopran oder Bass, zu stemmen. Anfangs klingt das Ergebnis oft nicht gerade schmeichelhaft. Christiane Raski.
Ich habe ja jetzt schon ein paar Videoprojekte gemacht mit diesen Einzelstimmen. Und alle, durch die Bank weg, alle sagen, Christiane, das ist so schrecklich und ich höre mich so schrecklich an und das geht überhaupt gar nicht. Und das geht mir natürlich selber auch so, wenn ich meine eigene Stimme höre. Erstmal, dann denkt man so, ups, wie klingt die denn? Das ist erstmal fremd und man gewöhnt sich ja dann an diesen Außenklang.
Aber da müssen die Sängerinnen und Sänger jetzt durch. Alle Kirchenmusiker blicken nun gespannt auf den Juni. Sie erwarten Lockerungen der Kontaktverbote.
Ich selber rate dazu, eher vorsichtig zu sein. Ich glaube, dass die Lage, was das Anstecken in geschlossenen Räumen angeht, nicht so eindeutig ist, wie manche gerne schon hätten.
Hans-Jürgen Wulff, Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche in Hamburg und Schleswig-Holstein. Er erinnert daran, dass sich in nur einer Probe der Berliner Domkantorei Anfang März 3/4 der Chorsänger ansteckten. Das war ein Alarmsignal. Im Moment sei die juristische Lage eindeutig. Es gäbe weitgehend keine Chorproben. Mit möglichen Lockerungen wird es kompliziert.
Das heißt, selbst wenn wir wieder proben dürften, also von den äußeren Rahmenbedingungen juristisch hier gesehen, bleiben eine Masse Fragen im Raum. Und die wird man vermutlich nur individuell beantworten können. Ich glaube nicht, dass man dann irgendwann dafür eine richtige Rahmenvorgabe machen kann, die so strikt ist, dass jeder sie direkt umsetzen kann. Sondern das wird individuell sehr verschieden sein, von Chor zu Chor, von Gemeinde zu Gemeinde.
Es könnten zukünftig kleine Gruppen aus dem Chor für kurze Zeit mit Sicherheitsabstand zusammen proben und singen. Und im Anschluss muss gut gelüftet werden, bevor eine weitere kleine Gruppe in den Raum darf. Eine Alternative wäre auch das Proben in der Kirche.
Wenn wir Glück haben, kriegen wir einen Sommer, in dem man vielleicht auch was draußen machen kann. Ist fürs Proben nicht ideal, aber da können Sie sich als ganze Gruppe wahrscheinlich irgendwann mit großen Abständen oder mit normalen Abständen könnten Sie sich wahrscheinlich treffen.
Die Chorleiter werden jedoch zunehmend ungeduldiger.
Die fehlende Perspektive macht alle ein bisschen verrückt, dass man so gar nicht planen kann. Das ist eigentlich gerade das Schlimmste. Nicht zu wissen, ab wann geht es wieder und wie sieht denn jetzt der Herbst aus und was für Konzertformate werden denn möglich sein? Sind überhaupt Konzertformate möglich? Können wir Weihnachtskonzerte machen oder nicht? Das ist gerade was, was viele umtreibt.
Ein Chorsterben zumindest wird es nicht geben. Da sind sich die Chorleiterinnen einig. Im Gegenteil. Wichtig sei auf dieser Durststrecke, dass die Sängerinnen und Sänger im Singtraining bleiben, weil stimmliche Fähigkeiten sonst verloren gehen.
Es geht dann eben nicht nur um das Proben von irgendwelchen Chorstücken, die man dann mal aufführen möchte, sondern es geht vielleicht auch darum, etwas für sich zu bekommen, was einen auch über so eine doch nicht immer ganz einfache Zeit trägt.
Also wir zum Beispiel haben jetzt beschlossen, dass wir auch die freischaffenden Musiker, die der Chor beschäftigt, weiter bezahlen, obwohl sie nicht ihren vollen Dienst machen. Für unsere Chorreisen im Oktober überlegen wir jetzt auch, was wir machen können, ob wir zur Not daraus tatsächlich eine reine, keine Konzertreise, sondern eine Proben- und Chorgemeinschaft wiederfinden-Reise machen.
Vielleicht ist für die digitalen Proben bald auch eine neue App zugänglich, mit dem Chöre in Echtzeit proben können. Der Prototyp ist bereits entwickelt. Wenn aber wieder normal geprobt werden kann, könnte es einen Chorboom geben, glaubt Christiane Raski. Und das liegt nicht nur am Chorbier im Anschluss.
Wie weiter mit der Chorarbeit? Mechthild Klein über digitale Stimmübungen in Zeiten von Distanzhalten. eine scheinbar unendliche Welt aus kleinen Klötzchen. Das ist die Basis für das erfolgreichste Videospiel der Welt, Minecraft. Eine Welt, die nach gewissen simplen Grundregeln funktioniert, grafisch bewusst reduziert gehalten ist, also reduzierter als die meisten anderen heutigen Blockbuster-Spiele auf dem Markt. Eine Welt, in der aber der Spielerin, dem Spieler praktisch keine Grenzen gesetzt sind, was er oder sie dort tun und bauen möchte. Open World nennt man das, und das ist eine ganz andere Designphilosophie als in vielen anderen Spielen, die ja oft eher einer stärker vorgegebenen Linie, einem Spielziel folgen. Und es gibt in dieser von Millionen Spielerinnen und Spielern gestalteten Welt auch Kirchengebäude, wie alles dort aus würfelförmigen Blöcken errichtet, und man kann die auch virtuell betreten. Und dass man in diesen Tagen mal auf die Idee kommen würde, in einer dieser Kirchen dann auch einen Gottesdienst stattfinden zu lassen, das war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Eine Berliner Bibelgesellschaft plant für dieses Wochenende nun einen Pfingstgottesdienst, und Thomas Klatt hat sich mal bei der potenziellen Zielgruppe umgehört.
Erstens, meistens gucke ich, ob jemand meiner Freunde halt online ist. Dann wird meistens zusammen gespielt, so viel mehr mache ich eigentlich auch nicht. Minecraft halt, also so dieses Open-World-Spiel. Also wir gehen zusammen in eine Welt und bauen uns Sachen, so Häuser und so.
Aber es macht halt auch total Fun, dabei zu zocken und so. Es ist wirklich nur ein Typ, mit dem rennt man durch die Gegend, baut Sachen ab, baut was wieder hin. Dass man zum Beispiel alles machen kann. Also man kann halt mehr Sachen machen als in der reellen Welt und macht die halt auch noch zusammen und so.
Mit Kirchenlatein kommt man bei den 10- bis 14-Jährigen nicht weiter. Fun, Zocken, Gamen, das sind die Vokabeln in der Minecraft-Welt. Die besteht aus grob pixeligen Blöcken, aus denen Jugendliche ganze Landschaften und Städte erbauen und dann Aufgaben lösen. Dafür legt sich jeder einen sogenannten Skin zu, mit Fantasienamen. Pferd 1.0 zum Beispiel.
Im Moment bin ich Spider-Man. Ich habe dir noch ein paar Pickel drauf gemacht. Naja, in Minecraft kann man sich eigentlich so gut wie jeden Skin machen. Da ist es eigentlich ziemlich egal.
Wieso also nicht die spielbegeisterte Jugend in eine Minecraft-Kirche locken? Denkt man sich zumindest in der Kantsteinschen Bibelanstalt Berlin. Seit 11 Jahren gibt es Minecraft. In dieser Zeit wurden schon viele virtuelle Gebetshäuser gebaut. David Frank von der Kantsteinschen Bibelanstalt Berlin.
Wir haben relativ viele verschiedene Kirchen. Wir haben byzantinische Kirchen, wir haben die Hagia Sophia, wir haben klassische neugotische Kirchen, wir haben Fantasiekirchen, wir haben 100 Wasserkirchen. Wir wollen diesen Bereich eben noch ausbauen, dass wir ganz viele verschiedene Kirchenbaustile haben, die man im Museumsbereich dann zum Beispiel auch sich anschauen kann.
Und benutzen und verändern kann. Zu Pfingsten kommt wahrscheinlich eine neogotische Großstadtkirche zum Einsatz.
Und der Pfingstgottesdienst wird wieder in der Israelwelt stattfinden, wo wir eigens für diesen Zweck, für Pfingsten eben Gebäude gebaut haben, dass wir nicht einen Gottesdienst einfach nachspielen, sondern dass wir eben versuchen, einen vollwertigen Gottesdienst unter den Bedingungen von Minecraft mit allen Vorteilen, die das so mit sich bringt, sozusagen durchzuführen.
Denn die Minecraft-Kirche steht nicht auf einer grünen Wiese, sondern virtuell im heiligen Land der Apostelgeschichte. Hier findet das Pfingstwunder statt.
Dass der Heilige Geist alles verändert, dass die Welt mit Heiligem Geist anders aussieht als vorher. Und dass es ein Erlebnis ist, was von außen die Menschen wie betrunken aussehen lässt.
Verrät jetzt schon Mareike Witt, Mitarbeiterin der Kantsteinschen Bibelanstalt. Wie im richtigen Leben gibt es dabei auch einen Pfarrer.
Ja, wir haben als Minecraft-Spieler auch extra uns Talar-Skins rausgesucht. Also wir sind im Talar unterwegs.
Der virtuelle Gottesdienst beginnt zwar damit, dass sich die Gamer in der Minecraft-Kirche versammeln. Diese setzen sich aber nicht, sondern warten auf die Anweisungen des Pfarrers, also des Administrators, per Chat, also Schrift, die am PC-Spielfeldrand erscheint. Zum Beispiel Eselrennen.
Midway verloren.
Oder es müssen Aufgaben erledigt werden. Welche weiß man vorher natürlich nicht. Es soll ja spannend bleiben. Klar ist aber, man braucht dafür bestimmte Tools.
Jetzt wird sich hier erstmal ausgerüstet. Wo geht's? Wo geht's denn hin?
In diesem Spiel ist die Diamantenrüstung sozusagen die stärkste. Und in der Kirche haben dann natürlich alle ihre Helme abgenommen. Also nicht alle, aber es wurde in den Chat geschrieben, Helme ab. Also ich find's spannend, dass man sozusagen halt mitmachen kann. Quasi in der Geschichte.
sagt Pferd 1.0 nach einem ersten Testgottesdienst zu Ostern. Wenn sämtliche Aufgaben und Abenteuer überstanden sind, versammeln sich alle wieder in der Minecraft-Kirche. Dort fallen Schilder von der Decke zum Fürbettgebet.
Immer wenn man ein Schild hinsetzt, dann kann man da drauf schreiben, auf dieses Schild. Und dann konnte jeder halt sein Gebet sozusagen schreiben. 3 Zeilen oder 4 Zeilen, das kann man dann nicht nochmal ändern.
Und wie ist das mit dem virtuellen Klingelbeutel? Der fällt aus.
Ja, das liegt daran, dass unsere Zielgruppe Jugendliche und Kinder sind, dass wir in unseren Gottesdiensten prinzipiell auf Kollekten verzichten. Wir halten das nicht für angebracht.
Im realen Corona-Gottesdienst liegt die Gottesdienstbesucherzahl derzeit bei maximal 50. Und die müssen sich auch noch in eine Liste eintragen, um eventuelle Infektionswege nachvollziehen zu können. Und beim Minecraft-Gottesdienst Mareike Witt.
Also wir spielen auf einem Server und die Servergrenze liegt bei uns bei ca. 100 Spielern. Also das ist für uns ganz wichtig, dass wir hierüber natürlich keine Daten erheben. Wir wissen von denjenigen, die es hinterlassen wollen, wer da gewesen ist.
Denn wer möchte, kann zu Beginn des Gottesdienstes ein Schild aufstellen, seinen Klarnamen und seine Herkunft darauf schreiben. Viel wird jetzt darüber diskutiert, was in der Nach-Corona-Zeit aus der Pandemie-Erfahrung mitgenommen wird. Etwa eine stärkere Digitalisierung der Arbeitswelt, aber auch des Privatlebens und des Glaubens. Pfarrer Sascha Gebauer von der Kannsteinschen Bibelanstalt sieht im Minecraft-Gottesdienst mehr als nur eine Spielerei. Es gäbe eine Verschränkung zur analogen Welt.
Wir haben auch sehr darauf geachtet, dass es die Möglichkeit gibt, parallel über Chat miteinander zu reden, parallel auch in einer mündlichen Form in Kontakt zu sein. Und es ist erstaunlich, wie dann die Rückmeldungen auch funktionieren, dass Menschen sich dann, wenn sie das möchten, outen und sagen, letzten Sonntag war ich in eurem Minecraft-Gottesdienst dabei.
Virtuell wird also analog und umgekehrt. Sind Minecraft-Gottesdienste damit ein Modell für die Zukunft, auch nach Corona?
Also ich würde es mir sehr wünschen, dass diese Phase, in der wir jetzt sehr viel digital arbeiten, überführt wird in etwas Dauerhaftes, weil wir gesehen haben, wie sich die Strukturen einfach auch umkehren. Wenn ich meine Kirche aufmache, dann strömen nicht unbedingt die Leute rein. Aber wenn ich das nochmal umdrehe in eine G-Struktur und auf die Menschen zugehe und sie eben dort, die Kinder und Jugendlichen, in ihrem Umfeld abhole, wo sie sowieso spielen, wo sie sich zu Hause fühlen, dann sind die Chancen nahezu grenzenlos.
Virtueller Gottesdienst in Minecraft-Kirchen, zum Beispiel am kommenden Pfingstwochenende. Das war ein Beitrag von Thomas Klatt. Und das Thema von Pfingsten, nämlich der Heilige Geist, darum geht's auch jetzt. I'm afraid of no ghosts. Das mit dem Heiligen Geist, das ist so eine Sache, über die wir uns heute Abend in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft mal ein paar Gedanken machen wollen, pünktlich vor dem Pfingstwochenende. Was ist das eigentlich, der Heilige Geist? In gewissem Sinne ist die Definition ja eigentlich eindeutig. Also der Heilige Geist, das ist eben eine der drei Personen Gottes im Rahmen der Trinität, der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, neben eben den beiden anderen, Vater und Sohn. Aber dass es theologisch doch nicht ganz so einfach ist, das zeigt sich schon an den teils erbittert geführten Diskussionen um das Thema in der Spätantike. Unter anderem um die Frage, dieser Heilige Geist, ist der eigentlich auf der gleichen Stufe wie Gott Vater und Gott Sohn? Oder ist Gott Vater an erster Stelle und Gott Sohn und Heiliger Geist dahinter, also gewissermaßen in zweiter Instanz göttlich? Unter anderem diese Frage trennt die Westkirchen, also unter anderem katholische und protestantische Kirchen, von den sogenannten Ostkirchen. Und das bis heute. Das letzte Drittel der Dreifaltigkeit, so der Titel unserer Sendung heute Abend. Und der Autor der Sendung ist der Feature-Autor Rolf Kanzen, mit dem ich jetzt sprechen will. Hallo, Herr Kanzen, ich grüße Sie.
Hallo.
Also an der Frage, was genau ist der Heilige Geist, scheiden sich gewissermaßen die Geister und man kann, wenn man das will, in sehr tiefe theologische Diskussionen darüber versinken. Waren Ihnen diese ganzen Debatten, waren Ihnen bewusst, bevor Sie mit der Arbeit angefangen haben?
Nee, so bis in die kleinsten Kleinigkeiten nicht. Aber was mir schon klar war, ist, dass es eine hochbrisante Gestalt ist und dass er uralt ist. Mir war eigentlich nicht klar, dass wie weitgehend auch die Verzweigungen des Heiligen Geistes sind. Sie beginnen in der hebräischen Bibel, da taucht dann auf, der Geist schwebt über dem Wasser. Und es ist ein langer Weg, bis aus diesem Geist über verschiedene Gestaltungswege hinweg dann der Heilige Geist wurde, den man ja im Glaubensbekenntnis auch wiederfindet als dritte Person Gottes.
Hm. Was hat Sie denn persönlich eigentlich daran gereizt, sich mit diesem Heiligen Geist auseinanderzusetzen, der sozusagen von einer Kraft zu einer Person geworden ist irgendwann?
Ja, wenn man in einem katholischen Internat aufgewachsen ist, kommt man um den Heiligen Geist nicht herum. Also ich habe auch schon sehr früh im katholischen Katechismus auswendig lernen müssen, was nun der Heilige Geist ist. Also das ist so das eine. Und das andere ist so mein kulturgeschichtliches Interesse, was ich entwickelt habe, auch in Bezug auf so christliche Figuren und auf Göttlichkeiten und so weiter. Und da taucht man dann sehr tief ein in den Heiligen Geist und findet ihn überall wieder. Mhm. Und das dritte ist natürlich auch, weshalb legt der Heilige Geist Eier?
Genau, das hätte ich Sie jetzt auch gefragt. Warum legt der Heilige Geist Eier?
Ja, er taucht als Taube auf, auf jeden Fall. In den vier Evangelien taucht er als Taube auf. Und zwar dreimal wird davon gesprochen, der Heilige Geist sei wie eine Taube auf Jesus herabgekommen. Und einmal taucht er auf als in Gestalt einer Taube. Also dass das tatsächlich nicht metaphorisch gemeint ist, ist bei Lukas, glaube ich, sondern dass der Geist tatsächlich als Taube auftaucht. Tauben legen Eier.
Wenn Sie haben Ihren eigenen auch persönlichen oder nennen wir es mal biografischen Hintergrund beschrieben, hat der Sie auch ein bisschen veranlasst, das Ganze mit einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Ironie oder einer ironischen Distanz zu betrachten, das Thema?
Ja, wenn man sich so mit seiner eigenen Biografie auseinandersetzt und mit seiner eigenen religiösen Biografie auseinandersetzt, ist es bei mir auf jeden Fall so gewesen, dass ich da sehr eine ironische Distanz zu gewonnen habe. Und das macht die ganze Sache dann auch wieder ein bisschen spannender, weil man nicht so an den Texten klebt, sondern sich auch drumherum orientiert. Also was führt dazu, dass so eine Figur wie der Heilige Geist oder die Taube, dass sie sich so ganz durch die Kulturgeschichte zieht? Und das fand ich sehr spannend.
Was der Heilige Geist ist, das ist in gewisser Weise sehr offen. Man kann darüber sehr erbittert streiten. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel im katholischen Glaubensbekenntnis sehr klar festgelegt. Jetzt aus Ihrer persönlichen Arbeit heraus, zu welchem Schluss kommen Sie?
Der Heilige Geist taucht ja in ganz verschiedenen Gestalten und in ganz verschiedenen Funktionen auf. Und da finde ich zunächst mal interessant, dass er die Kraft ist, die über allem schwebt. So heißt es auf jeden Fall im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, der Geist schwebt über dem Wasser. Es kommt dann auch dazu, dass er so die gestaltende Kraft wird. Also auch als Gott, das ist der Mythos, als Gott den Menschen gemacht hat, haucht er ihnen den Geist ein. Also insofern ist der Geist etwas, was gestaltet. Das ist das eine. Dann tauchen in der hebräischen Bibel auch andere Geschichten auf. Zum Beispiel, dass bei Samson oder Simson der göttliche Geist über ihn kommt und er wird fürchterlich brutal, schlägt also erstmal ein paar Füchse, dann noch einen Löwen tot und dann ganz, ganz viele Philister. Also der Heilige Geist ist da auch eine manifeste Kraft, also gewinnt was Kriegerisches. Und dann hat der Heilige Geist noch eine dritte Funktion, nämlich er taucht auf, auch in Gestalt einer Taube als Fruchtbarkeitssymbol. Das ist aber nicht etwas, was jetzt das Christentum neu erfunden hat, sondern das sind Zusammenhänge, die auftauchen auch im altorientalischen Bereich. Da gibt es Göttinnen, die mit Taube auftauchen und das sind Fruchtbarkeitsgöttinnen. Also auch die Aphrodite im griechischen Bereich taucht des Öfteren auch mit Taube auf. Einerseits hat man die gestaltende Kraft, sowas wie Lebensenergie. Dann hat man ja das Rabiate, das Brutale, was da auftaucht und die Fruchtbarkeit. Also es ist ein ganz komplexer Zusammenhang, der sich durchzieht.
Das letzte Drittel der Dreifaltigkeit, so der Titel unserer Sendung heute Abend um 20.10 Uhr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Und mit dem Autor der Sendung, Rolf Kanzen, habe ich gesprochen. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten gibt's hier die Länderzeit und das Thema dort: trügerische Freiheit, wie Deutschland mit den Lockerungen umgeht. Und Sie können sich daran beteiligen, an dieser Sendung, mit Fragen, Anregungen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.